Kann ich loslegen, Simone?
Ja, du kannst loslegen.
Okay. Würdest du erst nach vorne kommen, noch nicht der Startschuss gegeben. Alles klar. Okay, guten Morgen zusammen. Jesus ist auferstanden. Amen. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber vor der Predigt soll ich euch noch ganz liebe Grüße von der Sibylle sagen. Sie konnte heute nicht mit dabei sein. Sie ist bei uns in die Gemeinde gegangen, weil bis wir nach Hause kommen, ist ja sonst 13 Uhr. Unsere Tochter mit ihrer Familie kommt heute zum Mittagessen und ihr wisst ja, wie das ist. Die Futterlucke möchte auch an Ostern gefüllt sein und sonst wird halt das Ganze recht spät, weil wir sind heute Mittag wieder zum Kaffee bei den anderen Eltern eingeladen. Aber ganz herzliche Grüße von der Sibylle an euch. Ja, das Osterthema heute. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wisst ihr, genau mit dieser Tatsache konfrontierten die Boten Gottes die bekümmerten und die entsetzten Frauen an diesem Ostermorgen, die da geschockt zum Grab hinkamen und dieses Grab war leer. Patrick, darf ich dich um den ersten Teil bitten? Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Und dass ich mir nicht das Genick so verdrehen muss, wäre es ganz lieb, Simone, wenn du diese Texte uns vorlesen würdest.
Okay.
Und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte? Dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den 11 Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war.
Vielen Dank, Simone. Wir lesen hier schon die Auferstehung. An diesem Ostersonntagmorgen flotterte bereits die Nachfolgerinnen und die Nachfolger von Jesus, brachte sie wirklich und richtig in Bewegung. Es war erstaunlich. Frauen sind es gewesen, die an diesem Ostersonntag morgens als erstes zum Grab kamen. Was mich da immer wieder ein bisschen stört, ist, also schon vor 2000 Jahren hatten die Frauen einfach die Nase vorn. Und sie waren da einfach ein Stückchen flotter als ihre männlichen Glaubensgenossen. Sie hatten Öle dabei, um den Leichnam zu salben, wie es eigentlich Sitte war und wie es Brauch war. Und da kamen sie dahin und dann war plötzlich ein gewaltiger Schock. Der Stein war weggewälzt und der Leib Jesu war nicht mehr da. Wir müssen uns diese Situation vorstellen. Die kommen da voller Hoffnung, guten Mutes und guten Glaubens, wollen ihre Arbeit beginnen, ihr Werk beginnen. Und dann war der Leichnam von Jesus weg. Die dachten sicherlich im ersten Moment, dass er von den Römern gestohlen worden ist oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall waren sie recht entsetzt da drüben. Und dann sahen sie plötzlich zwei solche Lichtgestalten neben sich. Der nächste Schreck, als plötzlich zwei solche Männer in langen weißen Gewändern neben ihnen auftauchten. Also sagen wir, die Damen oder die Frauen damals, die brauchten echt keinen Herzschrittmacher an diesem Ostersonntagmorgen, sondern die kamen von einer Aufregungsphase in die andere hinein. Und die Boten sagten ihnen: Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann der wichtige Satz: Der Herr lebt. Können wir uns vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, wie wir geschaut hätten. Also ich denke, ich hätte wahrscheinlich ein Stück weit, wie man da schön auf Schwäbisch sagt, ein bisschen so dämlich aus der Wäsche geschaut, wenn da plötzlich zwei so Engelsgestalten wären. Ich will zu einem Toten kommen und möchte ihm irgendwie da salben und machen. Und dann kommen zwei Männer in weißen Gewändern und sagen zu mir, Carlo, nichts drin mit Salben, nichts dran mit Aufwickeln, schon lange zu spät, er ist auferstanden. Ich denke, diesen Frauen ist es auch nicht anders gegangen. Wisst ihr, dass Jesus auferstanden ist und das erlebt, diese Wirklichkeit hat alles auf den Kopf gestellt. Diese Wirklichkeit hat alles auf den Kopf gestellt. Und ihr Lieben, seit Ostern gehört die Welt nicht mehr dem Tod, sondern die Welt gehört dem Leben. Und das ist ein Riesenunterschied. Der Tod ist vergangen. Der Tod ist vorbei. Und die Frauen waren natürlich entsetzt. Sie gingen weg. Sie sprangen. Sie rafften ihre Röcke hoch und gingen diese Stolperwege hinunter. Und sie sagten alles den Jüngern, was sie erlebt hatten und was sie gesehen hatten. Und dann ist das Erstaunliche, die Jünger, die mit Jesus jahrelang unterwegs waren, die mit ihm plauderten, die von ihm viel gelernt haben, denen er ihnen viel erzählte, weil er hatte ja keine Geheimnisse vor ihnen, er sagte ihnen ja alles, sie glaubten dieser Nachricht nicht. Und die Worte der Frauen erschienen ihnen, so heißt es in meiner Schlachterübersetzung, als bloßes Geschwätz. So, früher hätte man, in meiner Kindheit hat man gesagt, ach was Altweibergeschwätz. War so ein Ausdruck, wenn sich alte Frauen über irgendwelche Fabeln unterhalten hatten. Weil die Männer konnten das nicht, die waren entweder beim Schaffen oder sie waren schon gestorben. Ja, ja, bei den alten Frauen. Und die Worte erschienen ihnen als bloßes Geschwätz. Die engsten vertrauten Jesus. Wir müssen uns vorstellen, die Männer, die jahrelang mit ihm gegangen sind, sie glaubten dieser Botschaft nicht, die ihnen die Frauen da sagten. Ganz einfach, zu groß und so gewaltig war diese Nachricht, die aus diesen Männern einstürmte. Zu groß, zu unfassbar, zu gewaltig war das, was sie da hörten. Und sie glaubten wiederum, mit dem Tod Jesu alles verloren zu haben. Sie glaubten, mit dem Tod Jesu ging alles den Bach runter. Jetzt ist die ganze Sache, ist jetzt alles vorbei. Der Käse ist gegessen, sie gingen hinaus irgendwo in die Zerstreuung und diese Sache war erledigt. Mit diesen Gedanken hatten sie sich damals in diesem Moment befasst. Zu unfassbar war eigentlich, was die Frauen ihnen berichteten. Unfassbar, obwohl Jesus ihnen das sagte. Er hat sie ja auf diese Situation intensiv vorbereitet. Er hat ja ihnen gesagt, dass er nach Jerusalem hinausgeht, dass er dort ausgepeitscht wird, dass er dort getötet wird, aber dass er am dritten Tage wieder auferstehen wird. Und ich glaube, die Jünger taten damals, wie wenn sie so alles richtig gecheckt hätten. Und dann kam diese Situation und sie waren total neben der Rolle. Unfassbar. Wisst ihr denn, der Tod hat seit diesem Tag, seit Ostern, seit diesem Moment, hat der Tod seine Macht verloren und er musste seine Macht an das Leben abgeben. Und das ist für uns ganz entscheidend, ihr Lieben. Der Tod hat seine Macht an das Leben abgeben müssen. Das Leben und die Unvergänglichkeit bekamen eine ganz neue Bedeutung. Wir leben ein Leben der Unvergänglichkeit. Aber die Frauen und die Jünger, sie sind doch total auf den Toten Jesus fixiert. Die brauchten eine gewisse Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, um das Ganze zu verstoffwechseln. Das steckt man nicht innerhalb von wenigen Minuten weg. Und Schritt für Schritt ließen sie sich zu dieser Überzeugung führen, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Nochmal bitte, Patrick, den Vers 34. Es ist Lukas 24, der Vers 34. Was habe ich geschrieben? Egal, okay. Wir finden es. Ja, der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Eine gewaltige Nachricht. Der Herr ist wirklich auferstanden. Der Herr, er lebt. Wisst ihr, der Tod im Grab, er konnte ihn nicht halten. Ihr Lieben, der Tod ist überwunden. Er ist zunichte gemacht. Und der Vater in seiner Macht hat dem Tod ein für alle Mal seine Grenzen gesetzt. Er hat dem Tod seine Grenzen gesetzt. Aber wisst ihr, der Glaube an den auferstandenen Herrn kommt nicht aus einer menschlichen Vorstellungskraft. Wir brauchen dazu die Führung und die Leitung und die Inspiration des Heiligen Geistes, weil das Grab war tatsächlich leer. Ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, einige von euch werden es auch schon gesehen haben. Wir waren in Jerusalem, wir waren in beiden Gräbern, wenn er da war oder da war. Also es waren auf jeden Fall beide leer. Das Gartengrab war leer und das eine Grab war auch leer. Also er war in keinem der beiden Gräber, war auf jeden Fall drin. So, der Leib Jesu fehlte. Er war nicht mehr da. Das unerwartete Auftreten der Engelsboten war für die Frauen unbegreiflich und auch wirklich verwirrend. Wisst ihr, so unbegreiflich, wie es auch noch heute immer wieder für uns ist. Ich denke, wir müssen uns das auch immer wieder neu sagen. Der Herr ist wirklich auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die ganze Sache liegt 2000 Jahre zurück. Und wir müssen uns das immer wieder neu sagen, immer wieder neu betonen, damit wir es wieder immer neu begreifen. Jesus ist auferstanden. Und weil er lebt, werden wir auch leben. Das muss nicht nur in den Kopf hinein, sondern das muss auch den Weg vom Kopf zum Herzen nehmen. Und wenn es da angekommen ist, dann ist es verankert, dann haben wir es gecheckt, dann wissen wir Bescheid und dann stehen wir auch in dieser Sache mit beiden Beinen wirklich im Glauben. Unbegreiflich, auch immer wieder für uns. Mit unserem menschlichen Verstand können wir dieses Ereignis wahrhaftig nicht nachvollziehen. Wisst ihr, ganz einfach deswegen, weil die Auferstehung Jesu eine ganz andere, eine neue, eine ganz gewaltige geistliche Dimension ist, die uns da begegnet. Denkt mal, Petrus war ja wirklich ein unerschrockener Mensch, kann man sagen. Er war ja immer so bei den Ersten, einer der Vorderen. Sogar Petrus, der dieses leere Grab inspizierte, wunderte sich nur. Und wer die Apostelgeschichten, wer Petrus ein bisschen kennt, der kann wirklich sagen, und wenn Petrus einmal nichts mehr sagte, dann muss es schon etwas Besonderes gewesen sein, weil Petrus wusste immer und zu allem etwas zu sagen. Aber selbst da hat ihm die Sprache verschlagen. Und wie ich schon sagte, weder die Apostel noch die Frauen glaubten von sich aus an die Auferstehung. Der Glaube jedoch, ihr Lieben, der kommt nicht von irgendwoher. Der Glaube kommt nicht aus dem Tablet und er kommt nicht aus dem Handy. Er kommt nicht aus dem Fernsehen, er kommt nicht aus irgendwelchen sonstigen Medien, sondern der Glaube kommt allein vom Hören des Wortes Gottes. Da kann uns WhatsApp zwar helfen und kann uns manches auf die Sprünge helfen, aber die Predigt ersetzt uns WhatsApp und das Ganze immer noch nicht. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und dabei haben die Engelboten nur das wiederholt, was Jesus eigentlich diesen Jüngern schon lange vorher angekündigt hat. Er hat sie auf dieses Ereignis vorbereitet. Darf ich mal Lukas 9, die Verse 21 bis 22 haben? Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, mit niemand darüber zu reden, denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und von den Ratsältesten, den Hohepriestern und Gesetzeslehrern verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach wieder aufstehen. Das sagte er zu seinen Jüngern. Und bitte noch Lukas 18, die Verse 31 bis 34. Dann nahm er die 12 beiseite und sagte, passt auf, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinaus, dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen, er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Und wenn sie ihn ausgepeitscht haben, werden sie ihn töten. Doch 3 Tage später wird er vom Tod auferstehen. Die Jünger verstanden kein Wort. Sie taten vielleicht, wie wenn sie es verstehen würden, und nicken kräftig und dachten immer, von was redet der Mann, von was redet der Mann. Der Sinn des Gesagten blieb ihnen verborgen. Sie verstanden einfach nicht, was damit gemeint war. War ja damals nicht alltäglich, dass jemand sagte, horcht mal, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem, da passiert das und das, da werde ich getötet worden, aber keine Angst, Jungs, nach 3 Tagen bin ich wieder flott und da bin ich wieder bei euch. Muss man verstehen und muss man verstehen können. Es ist an dieser Stelle interessant, über die Worte Jesu nachzudenken, weil er sagte seinen Jüngern alles, was er wusste. Und zwar in einer großen Treue hält er an den Seinen fest. Und es ist wichtig, er sagte ihnen alles. Er behielt nichts für sich zurück, damit sie über alles informiert waren, damit sie eines Tages nicht im Dunkeln tappen müssen. Wisst ihr, und das Schöne ist, wie er an den Seinen, an seinen Jüngern festgehalten hat, so hält er auch an uns fest. So hält er an dir fest. Hält er an dir fest und hält er an mir fest. Und warum hält er an uns fest? Weil wir die Seinen in der Nachfolge zu ihm sind. Wir sind die Nachfolger seiner Jünger von Generation zu Generation. Wir zählen zu den Seinen und darum verheimlicht er auch uns nicht, was seine Gedanken und was seine Wege sind. Er führt dich Schritt für Schritt zu einer Glaubensgewissheit, ihr Lieben. Darum können wir heute Ostern feiern, voll Zuversicht und voll Freude. Und die Freude, sie sollte eigentlich in unsere Gesichter geschrieben sein, weil, wisst ihr, heute ist eigentlich der Tag, der der Durchbruch für unsere Errettung war. Heute ist der Tag, der den Tod genommen hat und der das Leben geschenkt hat. Denn Jesus, er ist auferstanden. Wie er sagte, weil er lebt, werden auch wir leben. Denn der, der Jesus zum Leben erweckt hat, der wird auch dich eines Tages zum Leben erwecken. Das Grab wird eine vorübergehende Sache sein. Das Grab, in dem wir liegen werden, wird eine zeitliche Begrenzung haben. Das Grab, in dem wir liegen werden, wird nicht eine dauerhafte Bleibe und Heimstätte für uns sein. Dafür hat uns Gott nicht geschaffen. Dafür sind wir für ihn viel zu kostbar und viel zu wertvoll. Er will uns eines sagen, wenn die Zeit und das Wort und die Schrift erfüllt ist, dann will er uns bei sich haben. Ostern, ihr Lieben, bedeutet ein Leben mit einer neuen Sicht. Ostern bedeutet für uns ein Leben als Christen in einer neuen, in einer anderen, in einer größeren Dimension. Ostern bedeutet, dass die Vergänglichkeit der Unvergänglichkeit weichen musste. Die Vergänglichkeit, ihr Lieben, die Vergänglichkeit ist vergangen und die Unvergänglichkeit ist gekommen und hat sich manifestiert. Die Unvergänglichkeit ist gekommen und die Vergänglichkeit ist vorbei. Ostern bedeutet, Gott stellt sich ganz persönlich zu dir. Er hat seinen Sohn nicht erweckt, dass er irgendwo in der Zeitung kommt. Er hat ihn erweckt, damit du, damit wir leben können. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern dass wir ein Leben haben in Ewigkeit. Wisst ihr, mit der Geburt Jesus, seitdem rechnen wir in einem anderen, in einem neuen Zeitalter. Mit der Geburt Jesus beginnt unser gregorianischer Kalender ganz neu. Aber mit Ostern, da hat das Reich Gottes einen großen, einen ewigen und einen grandiosen Durchbruch erlebt. Mit Ostern wurde der Heilsplan Gottes zu 100% erfüllt. Der Heilsplan und der Errettungsplan Gottes hat mit Ostern seinen absoluten Gipfel erreicht. Ostern bedeutet, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und ich sage euch das eine, wenn man darüber nachdenkt, wenn man das liest, Ostern, ihr Lieben, es ist nicht mehr zu toppen. Du hast vorher in diese gleiche Richtung gesprochen. Ostern ist nicht mehr zu toppen. Darum ist auch Ostern das größte Fest in uns, in der Christenheit. Wenn wir Ostern verstanden haben, ihr Lieben, dann haben wir gar keine andere Chance, wie dass sich unser Leben ändert. Wer Ostern begriffen hat, der ändert sein Leben. Wenn wir Ostern verstanden haben, dann begreifen wir auch die Worte Jesu. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Alles andere wird dazu gegeben werden. Wir brauchen nicht mehr Gruppen, wir brauchen nicht mehr Nullen, wir brauchen nicht mehr, wer weiß was tun. Wir brauchen keine Gebetsmühlen tagelang drehen, wir brauchen auf keinen Gebetsteppichen mehr fliegen, wer weiß was heißt, wir brauchen keine Bändel mehr aufhängen wie in Tibet. Brauchen wir alles nicht. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Und er hat versprochen, er wird uns alles dazu geben. Geburt, Tod und Auferstehung Jesus sind ein Teil der Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr, Ostern bietet den Menschen eine völlig neue Chance. Ostern bietet den Menschen eine völlig neue Perspektive, vor allem auch Menschen in Hoffnungslosigkeit, Menschen, die in tiefer Sünde verstrickt sind, Menschen, die keinen Ausweg mehr haben. Ostern ist ein Schlag der Befreiung. Tage vorher ist Jesus auch für diese Menschen am Kreuz gestorben. Und wenn wir dran denken, als Jesus am Kreuz hing, rechts ein Verbrecher, links ein Verbrecher, und der eine und beide eigentlich verspotteten ihn, und die Menschen unten gingen vorbei, auch damals waren die Neugierigen schon unterwegs, die Gaffer und die wo da was sehen wollten, und sie riefen, Mensch, du wolltest doch den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen, anderen hat er geholfen, komm, steig herunter vom Kreuz, hilf dir selbst, und irgendwann erkannte der Verbrecher zu seiner Rechten, Mensch, irgendwie haben sie den da neben mir, den haben sie da unschuldig ans Kreuz genagelt. Und es dämmerte ihm und es kam ihm seinen Sinn. Und nachdem er ihn auch am Anfang verspottet hatte, da war ihm klar, da passt irgendetwas nicht. Und er sagte zu ihm, Herr, gedenke meiner, wenn du im Paradies oder wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieser Mann war gerettet. Er hat es knapp ankommen lassen. Also er hatte keinen großen Zeitraum mehr. Aber es hat gereicht. Dieser Mann war gerettet. Dieser Mann war noch am gleichen Tag mit Jesus im Paradies. Wisst ihr, Ostern ist die Summe der Liebe Gottes zu uns Menschen. In Ostern ist die ganze Summe, ist alles drin, was Gott zu bieten hat. Und was Gott zu bieten hatte. Und vor allen Dingen, nicht nur der Osterhase, was der bringt. Ostern selbst, von Gott gegeben, ist ein ganz persönliches Geschenk an dich. Ein ganz persönliches Geschenk an dich. Es ist die Frage, ob du sagst, nein, danke, ich leg's wieder zurück, Herr, behalte es selber. Oder du sagst, Mensch, Herr, toll, auf das habe ich schon lang. Tun wir mal nur langsam. Ich glaube, du hast die letzte Zeit etwas zugleckwichtsmäßig, kann das sein?
Zugleck?
Ja, ja.
Nein.
Nicht? Okay. Dann machen wir später, alles klar. Okay, also. Okay. Es ist ein Geschenk. Und wie es ein Geschenk ist, kannst du annehmen oder kannst du abnehmen. Kannst du liegen lassen oder kannst du mitnehmen. Aber wisst ihr, du musst es zuerst begreifen. Und wenn du es begriffen hast, dann musst du es ergreifen. Und wenn du es ergriffen hast, dann darfst du es nicht mehr loslassen. Das ist wichtig. Begreifen, ergreifen und dann nicht mehr loslassen. Ich war mit dem Leiter von AVC vor einigen Jahren in Russland im Missionseinsatz und erzählte er mir und Sibylle einmal, ich glaube, ich habe vielleicht schon mal gesagt, er war einmal in Japan, er kam aus der ganzen Welt. Und irgendwann, als er da mit Menschen in Japan gesprochen hat, da sagte ihm ein Japaner oder so eine Gruppe, dass sie auch schon in Deutschland waren. Ach ja, wie und was und so. Ja, ja, sie waren in so einem ganz besonderen Anlass waren sie da. Da wurde in Deutschland das Hasen- und das Eierfest gefeiert. Die Japaner waren das Hasen- und das Eierfest. Und er sagte, Mensch, als die Leute in Deutschland waren, war da niemand fähig, ihnen zu sagen, was Ostern bedeutet. Und wisst ihr, Jesus, der Auferstandene, sendet seine Jünger deswegen mit einem ganz klaren Auftrag hinaus. Aller Finsternis macht zum Trotze, spricht er ihnen sein Siegeswort zu, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir lieben, so befähigt er uns, hinauszugehen zu den Menschen, Menschen für Gott zu gewinnen, um ihnen zu sagen, Leute, Mensch, es gibt Errettung, es gibt Befreiung, es gibt Heilung und den Menschen zu sagen, dass unser Ostern mehr als ein Hasen- und ein Eierfest ist. Aber ich weiß das, das mit dem Hinausgehen ist manchmal gar nicht so einfach. Und das den Menschen zu sagen, ist manchmal auch nicht so einfach. Ich habe da eine kleine Geschichte. Wer kennt nicht die Situation? Nach einem Gespräch denkt man, heieiei, eigentlich hätte ich etwas von Jesus sagen können. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich fand es nicht passend. Ich wusste nicht, wie der andere darauf reagiert. Mir fehlte der Mut. Oder ich habe etwas gesagt. Oder ich wollte etwas sagen. Und dann ist es mir erst später eingefallen. Oder was hätte ich besser sagen können oder was hätte ich nicht sagen sollen? Und viele weitere Fragen sind da, welcher Impuls dem Gespräch eine bessere Richtung gegeben hätte. Und viele Gedanken gehen uns dann durch den Kopf, wenn wir mal wieder gegangen sind von jemandem, wo wir eigentlich wussten, wir hätten einen Auftrag gehabt und irgendwie hat es nicht geklappt. Vielleicht haben wir irgendwie die ganze Sache irgendwo vergeigt. Einem jungen Pfarrvikar ging es ganz ähnlich. Bei seinem ersten Krankenbesuch kommt er in eine Klinik in das Zimmer eines alten Mannes. Er nimmt sich vor, mit diesem Mann über Gott zu sprechen. Sie machen sich bekannt und sie kommen ins Gespräch. Soweit es bei dieser Schwerhörigkeit des alten Mannes überhaupt möglich war. Und die Ehefrau sitzt ruhig und still etwas abseits daneben und lässt die beiden Männer reden. Der Vikar fragt den alten Mann nach seiner Krankheit, geht ausführlich darauf ein, erklärt ihm manches zu den neuen Behandlungsmethoden, aber es gelingt ihm einfach nicht, die Kurve zu kriegen und diesem Mann etwas von Gott, von Jesus zu erzählen. Und schließlich, wie so ist, gibt er auf, wünscht dem alten Mann gute Besserung. Als dann irgendwann die beiden Eheleute wieder unter sich sind und allein waren, fragt der Mann seine Frau, was hat der Herr Vikar zu mir gesagt? Er hat es ja nicht so richtig verstanden. Und die Frau brüllt dem Mann ins Ohr, er hat gesagt, du sollst an das Evangelium glauben und an Jesus denken. Er gibt dir Kraft, die du jetzt brauchst und dass die Liebe Gottes dich umgibt. Da sagt der Mann, Frau, das ist aber ein guter Trost. Wisst ihr, diese Geschichte gefällt mir etwas, weil Gott immer noch Möglichkeiten hat, wenn wir es nicht schaffen, irgendwie etwas zu tun. Man kann jetzt sagen, die Frau hat den Mann angelogen. Weil das hat der Vikar gar nicht gesagt. Aber ich denke, Gott hat einfach auch diese Möglichkeit genutzt. Vielleicht wollte diese Worte der Vikar diesem Mann auch sagen. Und so hat der Mann doch noch vom Evangelium gehört. Wir brauchen dazu manchmal einfach die Übersetzung des Heiligen Geistes. Und es gibt bei uns Christen ein geflügeltes Wort. Gott kann aus unserem großen Mist, den wir manchmal machen, immer noch einen hervorragenden Dung produzieren. Und das tröstet mich immer wieder, wenn so Zeiten der Verlassenheit da sind, wenn wir wissen, wir hätten eigentlich etwas tun sollen, wir hätten etwas machen sollen, wir hätten von Gott etwas sagen sollen und irgendwie, wie diesem Pfarrvikar, haben wir die Kurve nicht bekommen. Das ist das Schöne, dass Gott da nicht am Ende ist, dass ihm da immer noch etwas einfällt. Die Liebe, die Gott zeigte, als er Jesu vom Tode erweckte, ist die Liebe nicht nur zu seinem Sohn, sondern es ist die ganz persönliche und grenzenlose Liebe zu dir. Als seinem Kind, als deine Tochter, als dein Sohn. Doch die Auferstehung ist nicht nur Liebe, die Auferstehung, sie ist auch Kraft. Und als Kind Gottes ist die Auferstehungskraft Jesu Christi in dir. Wisst ihr, die Auferstehungskraft Gottes, die Auferstehungskraft Jesu, sie war so stark, dass sie bis dahin alles Bekannte in den Schatten gestellt hat. Der große Feind des Menschen, der Tod, er war endgültig und unwiderruflich besiegt. Und eines Tages wird er nicht nur besiegt sein, sondern er wird gänzlich vernichtet sein. Wie es in der Offenbarung heißt, wenn der Tod wirklich vernichtet ist. Und darum, weil der Tod Jesu nicht halten könnte in diesem Grab, wird auch dich und auch mich nicht halten können. Wie weißt du, du bist berufen, ein Leben in der ewigen Herrlichkeit Gottes zu führen. Du bist berufen, mit Jesus zusammen nicht nur im neuen Jerusalem zu leben, du bist berufen, im neuen Jerusalem zu herrschen. Und Josef und Monika gehen ja die nächsten Tage nach Israel, nach Jerusalem. Dann seid so gut und schaut euch mal genau um, wo ihr eines Tages sitzen wollt, um mit Jesus herrschen zu können. Es wird zwar ein neues Jerusalem geben, aber es wird, ich weiß nicht, ob es an der Stelle des Alten sein wird. Wo Jesus einst getötet wurde, das war das alte Jerusalem. Gott aber sagt, er wird ein neues Jerusalem schaffen, das an Herrlichkeit nichts zu überbieten hat, das an Herrlichkeit nicht zu beschreiben sein wird, das an Herrlichkeit grandios sein wird und dass wir eines Tages alle staunen werden. Wer sich über diese Herrlichkeit des neuen Jerusalems informieren möchte, der kann nachlesen in der Offenbarung im Kapitel 21 ab dem Vers 9. Da ist das Ganze beschrieben, wie dieses neue Jerusalem sein wird. Seht ihr? Und genau in diesem neuen Jerusalem, da wird unser Platz sein. Genau in diesem neuen Jerusalem werden wir nicht nur wohnen, sondern wie ich Gott kenne, wir werden in diesem neuen Jerusalem residieren. Also nicht nur so einfach irgendwo in der Behausung wohnen. Nein, wir werden residieren in einem, ja, einfach wie es für Königskinder würdig sein wird. Und das Schöne ist, Gott selbst wird da sein. Wir brauchen keine ENBW mehr, wir brauchen kein Gaswerk mehr, sondern Gott sagt, er selbst wird das Licht sein. Es gibt keine Tränen mehr, es gibt keinen Schmerz mehr, es gibt kein Leid mehr. Der Tod wird Vergangenheit sein, der Tod wird in den Geschichtsbüchern vielleicht noch zu finden sein. Der Tod wird eine absolute Historie sein, über den niemand mehr redet, weil dieser Tod wird ein für alle Mal und endgültig besiegt und weggeschafft sein. Nur Friede, Freude, Herrlichkeit wird uns begegnen in der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, ohne die Auferstehung würde unser Leben als Christ keinen Sinn machen. Wenn die Auferstehung nicht gewesen wäre, ohne die Auferstehung, könnten wir uns genauso gut drüben in der Grät zum Frühschoppen treffen und könnten uns da gut gehen lassen, könnten da eine Pizza essen und eine halbe runterkippen, dann wäre das Ganze genauso gut, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte. Aber weil es die Auferstehung gegeben hat, deswegen sind wir hier, um unseren Gott anzubeten, um unseren Gott zu loben, um unseren Gott zu preisen. Deswegen sind wir hier, weil Gott etwas ganz Außergewöhnliches für dich und für mich geschaffen hat. Weil Jesus lebt, das ist die Wahrheit und das ist die Realität. Und es ist alles vom liebenden Vater geschaffen für uns. Lass mich zum Ende kommen. Jesus, der Auferstandene. Ein paar Dinge, die wir uns einprägen sollten. Jesus, der Auferstandene, lebt in dir. Er lebt nicht in deinem Nachbarn. Er hat dich nicht ausgelassen. Er lebt in dir. Und du darfst sagen, Jesus, der Auferstandene, lebt in mir. Er starb nicht nur für deine Vergangenheit. Er stand auf zu neuem Leben, um dir an der Stelle deines alten Wesens, in dir anstelle deines alten Wesens zu herrschen. Es hat ein Tausch stattgefunden. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Den alten Menschen braucht es nicht mehr zu geben. Jesus regiert anstelle des alten Menschen. Weißt du, seine Kraft in deiner Schwachheit. Seine Weisheit statt deiner Torheit. Seine Energie statt deiner Kraftlosigkeit. Seine Liebe statt deiner Lieblosigkeit. Diese geistliche Wahrheit, ihr Lieben, gilt es für uns Tag für Tag, Stunde für Stunde, im Glauben für unser Leben in Anspruch zu nehmen. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Es ist da. Wir müssen aber zugreifen. Wir müssen es ergreifen. Wir müssen es erfassen. Es ist alles bereitet. Es ist alles gerichtet. Und ihr Lieben, wenn wir das verstanden haben, werden wir in unserem Leben einen ganz, ganz tiefen Sinn bekommen und einen ganz tiefen Sinn auch erkennen. Dann wird jede Herausforderung und Wirren, die wir in unserem Leben haben, es wird jeden Tag ein Stück Neu-Ostern in dir und in mir werden. Und es ist möglich. Vertrau auf ihn, gib dich ihm hin und lass Gott in dir regieren und unterstell dich seinem Befehl, unterstell dich seiner Fürbitte, unterstell dich einfach ihm ganz. Und du wirst sehen, ein Leben in Kraft, in Vollmacht und in Herrlichkeit werden dich umgeben. Und die Menschen draußen werden sagen, schau mal, die Simone, ich weiß jetzt halt, du sitzt so schön vorne, darum bist du immer der Ansprechpartner. Der Patrick kann ich nicht machen, der muss sich auf das Laptop konzentrieren, dann wird er mal, also, die Simone wird nicht mehr die Alte sein und du wirst auch nicht mehr die Alte sein. Etwas Neues ist geworden. Denn wer mit Gott in Berührung kommt, bleibt nie so, wie er war. Er wird verändert werden in etwas Herrliches und etwas Wunderbares hinein. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass die Auferstehungskraft Gottes, dass der Friede und die Freude, die wir durch ihn haben und die Veränderung, die wir erfahren dürfen, hinauswirkt und in die Menschen hinein und dass es wirklich an uns sichtbar ist und dass die Menschen ein Stück weit das haben wollen, was wir haben, dass sie interessiert sind, dass wir nicht irgendwie ein langweiliges Christentum haben, ein falsches Christentum haben, sondern ein Christentum voll Kraft und voll Freude haben, dass dieses Christentum ein Leben ist, das beneidenswert im richtigen Sinne ist. Amen.
Halleluja.